Jörg, ich freue mich, dass du wieder mal da bist. Letztes Jahr haben wir es ja nicht geschafft. Da waren wir, glaube ich, beide zeitlich so eingespannt. Aber freut mich sehr, dass wir jetzt 2026 mal wieder gemeinsam starten können. Und ich bin gespannt, was du jetzt so über die Baufinanzierungsthemen, wo du ja der Profi bist, mitbringen kannst. Und da hat ja unsere Community auch immer viele Fragen dazu, wie sie es entwickelt, wie sieht es gerade aus und so weiter. Und da freue ich mich, dass wir heute mal wieder drüber sprechen können.
Ja, ich freue mich auch. Letztes Jahr, kurioserweise, obwohl wir am Ende jeden Videos immer sagen, das müssen wir mal öfter machen, am besten alle 3 Monate, funktioniert es dann doch nicht und jeder ist in seinem Struggle irgendwie unterwegs. Ich hatte jetzt bei dir auch mitbekommen, alleine letztes Jahr hast du über 1000 oder fast 1000 Baufamilien beraten und ihr habt in Summe in eurem Team über ungefähr 1500 Baustellenkontrollen gemacht. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, es sind halt so 5 am Tag, ne? 5 Erstgespräche, die ich so habe und dann halt noch Vertragsprüfungen, Angebotsvergleiche und deswegen, da ist dann nicht immer so
Und
viel Zeit, dass
Prozent.
wir uns dann nochmal abstimmen können, leider, ne? Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass es heute klappt.
Lass uns einsteigen.
Nee, sehr gerne. Vielleicht mal so als erste Frage, wie sieht es gerade mit den Zinsen aus? Ich glaube, das ist immer das, was so die meisten sehr interessiert, wie entwickelt sich's, was haben wir gerade für ein Niveau? Vielleicht kannst du uns da einfach mal kurz ins Bild holen.
Ja, das ist tatsächlich, auch auf meinen Kanälen sind das immer die meistgeklicktesten Videos. Alles, was sich so rund um das Thema Bauzinsen bewegt. Darum geht es nicht immer nur beim Thema Baufinanzierung, aber es interessiert natürlich sehr viele Leute. Und aktuell sehe ich jetzt speziell zum Jahresbeginn eine sehr gute Phase. Das hat zwei spezielle Faktoren. Faktor Nummer eins ist, dass die Banken zum Jahresbeginn immer neues Geschäft haben wollen. Jahresziele vom letzten Jahr sind durch, die neuen Jahresziele werden gesteckt und dann kommen die Banken mit Sonderaktionen. Sonderaktionen, um einfach die Pipeline wieder voll zu bekommen. Und das sehe ich jetzt. Wir sind heute, wo wir die Aufnahme machen, am 22. Januar. Das sehe ich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich genauso wie in den letzten Jahren. Also man kann das wie Sommer, Frühling, Herbst und Winter oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter, kann man das genauso prognostizieren. Anfang des Jahres hauen die Banken Sonderaktionen raus und da kann man tatsächlich 0,1, 0,2% an Zinsen sparen. Ich habe es jetzt in den letzten Wochen auch auf meinen Kanälen immer wieder irgendwelche Sonderaktionen von Banken darüber berichtet. Und der zweite Faktor, aber das ist auch zeitlich begrenzt, muss ich dazu sagen. Ja, also diese Phase läuft irgendwann aus, dass die Banken auch mit diesen Sonderaktionen, Margensenkungen, dass die damit irgendwann auch stoppen zum größten Teil. Und der
Gibt es dann
zweite
auch
Faktor.
im Sommer nochmal? So im
Nee.
August oder so? Nee.
Nee. Sehe ich eher weniger. Es gibt immer wieder mal Sparkassen, Volksbanken, die machen Margensenkungen. Es gibt auch immer wieder mal Großbanken, wie zum Beispiel eine ING, die auch andere Sonderaktionen hat, die so im Laufe des Jahres mal fahren. Aber es gibt da keinen bestimmten Zeitpunkt. Aber Jahresbeginn und speziell jetzt auch dieses Jahr wieder ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Und der zweite Faktor, ganz wichtig, ist die Rendite von deutschen Pfandbriefpapieren. Viele Leute denken ja, wenn die EZB die Zinsen senkt, dann passiert auch irgendwas mit den Bauzinsen. Aber EZB-Zinssenkung heißt immer kurzfristige Zinsen. Das heißt, das hat eher Auswirkungen auf das Sparkonto. Ja, dass da vielleicht die Zinsen steigen oder fallen, wenn die EZB die Zinsen anhebt oder senkt. Aber beim Thema Baufinanzierung ist es immer das Thema mit den Pfandbriefen. Das heißt, die Banken müssen sich ja längerfristig absichern, über 10, 15, 20 Jahren, je nachdem, wie lang die Zinsbindung ist. Und deswegen ist immer der größte Indikator die Rendite von deutschen Pfandbriefpapieren. Und die sehen wir gerade auch am Fallen. Das heißt, wir haben fallende Renditen und diese Senkungen geben die Banken dann auch aktuell weiter. Das heißt, wir haben gerade zwei Faktoren, die zusammenkommen und die für eine günstigere Lage sorgen. Aber günstigere Lage, das muss ich auch mal so ein bisschen eingrenzen. Natürlich, wenn ich irgendwelche Kurzvideos mache, dann bringe ich das immer kompakt irgendwie in einer Minute zusammen und sage, hier hat die Bank XY gerade eine Zinssenkung, die Pfandbriefe sinken gerade und wir sehen Zinssenkung. Und die Vorstellung der Leute ist dann immer, dass die Konditionen rapide nach unten gehen, also irgendwie um 0,5 bis 1%. Das ist ein Müh. Das heißt, wir sprechen hier dann über 0,2, 0,3% Nachlass. Und das sieht man aktuell auch wieder im Vergleich zum Dezember. Das heißt, im Dezember hatte ich noch ein Zinsupdate. Ich mache einmal im Monat ein großes Zinsupdate auf meinem Kanal, wo ich dann wirklich live im Vergleichsrechner den aktuellen Stand der Kondition zeige. Dann nehme ich immer einen Beispielfall und der Beispielfall, da sieht man dann immer mit unterschiedlichen Eigenkapitaleinsätzen, wie ist da aktuell der Stand der Kondition. Und jetzt habe ich auch im Vorhinein, bevor wir jetzt das Video aufgenommen haben, habe ich natürlich ein bisschen reingeschaut, weil das Januar-Update habe ich jetzt mal bewusst auf Ende Januar gelegt. Das heißt, das wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Aber ich sehe anhand der Kondition, dass wir im Vergleich zu Dezember tatsächlich wieder gesunken sind. Ja, im Schnitt um diese 0,2, 0,3 Prozentpunkte. Aber wie immer, es kommt auf den Einzelfall an. Das heißt, man kann auch nicht immer unbedingt nach links oder nach links oder nach rechts schauen. Ja, also was läuft beim Nachbar oder beim Kollegen ab? Weil es ist immer eine sehr individuelle Kondition, die immer noch mal leicht abweichen kann.
Auch wieder bedingt durch Beleihungswert und so weiter, oder?
Genau, Beleihungswert heißt, wie viel Eigenkapitaleinsatz im Verhältnis zum Kredit, wie ist das Verhältnis da? 100%. Beleihung heißt in der Regel, ich bringe nur die Kaufnebenkosten mit, der Rest wird finanziert. 80% Beleihung heißt, ich bringe noch mal 20% Eigenkapital on top mit und die 80% werden finanziert. Und aktuell, das habe ich auch im letzten Jahr beobachtet, ist der Sweet Spot, dass man einen wirklich guten Zins bekommt, schon bei 80% Beleihung. Ja. 60% ist immer noch mal ein Ticken besser, aber der Sprung ist dann nicht mehr so groß. Sprung ist eher von 100% auf 90 und dann auf 80. Das heißt, da sehen wir dann wirklich sehr große Unterschiede. Wir haben aktuell Konditionen, die im 100%-Bereich liegen, die sind bei über 4% teilweise. Und dann haben wir 80-prozentige Beleihung, die sind aktuell bei ungefähr 3,5 bis 3,6%, ja, teilweise sogar unter 3,5%. Und aktuell finde ich, ist es eine sehr gute Lage. Im Laufe des Jahres, jetzt muss ich dazu sagen, das prognostizieren Experten, ja, soll es wohl stagnieren und eher wieder steigen. Und das sagen durch die Bank weg wohl alle Experten. Aber ich halte mich auch immer mit den Expertenmeinungen sehr zurück. Auf meinem Kanal erzähle ich das auch grundsätzlich so und sage immer, das, was ich hier in den Videos erzähle, schaut euch an, welches Datum hinter dem Video steckt und prognostiziert es nicht auf in 2 Monaten. Da kann sich die komplette Zinslandschaft wieder verändert haben. Also jetzt zum Jahresstart ist es ein guter Zeitpunkt. Kann sein, dass sich das Ganze im Laufe des Jahres tendenziell eher nach oben entwickelt, um 0,2, 0,3, 0,5%. Kann sein.
Okay. Und bei Förderungen hat sich ja auch ein bisschen was getan, gerade bei den Konditionen der KfW, ne? Hast du da einen Überblick, den du uns mitgeben kannst?
Ja, ich kann am besten, ich bin ja ein Freund davon, auch aufgrund des Hintergrundes des YouTube-Kanales, dass die Leute auch selber ein wenig recherchieren können. Und das Gute und Vorteilhafte bei der KfW ist, dass die Konditionen einheitlich sind. Das heißt, die können auf Seiten der KfW eingesehen werden. Das heißt, wenn es jetzt um KfW 55 geht, das neue Programm, was ja im Dezember gestartet ist, dann kann man das auf Seiten von KfW 297 nachschauen. Also die Programmnummer zum KfW 40-Programm heißt 297, 298. Und das kann man einfach bei Google eingeben. Und da sieht man immer den aktuellen Stand der Kondition, auch Thema KfW 300. Einfach die Programmnamen eingeben und dann kommt man direkt auf Seiten der KfW. Aber im Vergleich jetzt auch zum letzten Jahr hat sich konditionell nicht so viel getan.
Gerade KfW 300, du hast es angesprochen, wie viele Fälle hast du da? Oder wie würdest du das einschätzen? Ist das ein sehr nachgefragtes Programm bei dir?
Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so aufs letzte Jahr schaue, es ist sehr ausgeglichen. KfW 300, KfW 297, 298. Wo tatsächlich auch jetzt aktuell einige Anfragen reinkommen, ist natürlich das KfW-Programm, also das KfW 55-Programm. Also es ist schon sehr ausgeglichen, muss ich sagen, weil man muss ja immer auch sagen, das KfW 300-Programm ist ja an diesen Einkommensgrenzen und dass man mindestens ein Kind hat gekoppelt. Und da fallen diejenigen, die gerade neu bauen, nicht immer rein. Weil wer aktuell neu bauen will, braucht ein sehr hohes Einkommen, um überhaupt die monatliche Gesamtrate stemmen zu können. Und da muss man dann in einem gewissen Sweet Spot mal weniger verdient haben. Und die Leute fragen bei uns an, die vor 2, 3 Jahren noch weitaus weniger Geld verdient haben, noch unter diese Grenze kommen und dann diesen Sprung aber jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht haben, so dass sie sich diesen Neubau oder das ganze Vorhaben leisten können, weil die KfW-Förderung ist ja immer nur ein Add-on. Das heißt, es deckt ja auch nur einen Teil des Finanzierungsvolumens ab.
Das sehe ich auch häufiger. Also ich habe erst letzte Woche wieder mit Bauherren gesprochen. Die konnten jetzt, die sind nur in diese Förderung gefallen oder unter diese Grenze, weil halt wegen Elternzeit und so weiter. Aber deswegen, wie du es ansprichst, ne, es ist halt ein gewisses Einkommen für die monatliche Rate notwendig, was sich so ein bisschen beißt mit dem, was man verdienen darf, um die 300er Förderung zu kriegen. Genau. Das ist
Genau. Und was man auch, was ich dazu noch ergänzen möchte, zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, was mir schon aufgefallen ist im letzten Jahr, dass weniger Anfragen speziell im Neubaubereich auf die Förderung, also dass der Fokus weniger auf die Förderung ist, sondern dass es im ersten Schritt erstmal nur um den Neubau geht und dass die Leute gar nicht mehr so fördergetrieben sind. Ja. Und das ist auch gut, weil ich denke mal, auch in Zukunft, da wird so, es soll ja vereinfacht werden. Also das Thema KfW-Förderung soll ja vereinfacht werden. Konkrete Details dazu gibt es noch nicht. Da hält sich die Bundesregierung gerade noch oder hüllt sich die Bundesregierung gerade noch so ein wenig in Schweigen. Das Einzige, was sie jetzt gemacht haben, ist Ende letzten Jahres das KfW-55-Programm aufzulegen. Und das ist ja auch sehr begrenzt mit 800 Millionen Volumen, was auch klar kommuniziert ist, dass wenn die 800 Millionen Volumen aufgebraucht sind, also an Zuschüssen, dann ist das Programm beendet und es soll auch kein neues Programm mehr kommen. Wobei man auch sagen muss, das Programm ist schon sehr eingeschränkt. Man muss schon eine Baugenehmigung haben und die Bundesregierung zielt auch eher darauf ab, die großen Projekte damit umzusetzen.
die
Ja, also
gestoppt wurden,
nicht
weil es eben keine Förderung mehr gibt. Das
genau,
ist ja.
die schon planungsfertig sozusagen in der Schublade waren, wo Baugenehmigungen schon vorliegen, damit der Wohnungsbau einfach angekurbelt wird. Zielgruppe Einfamilienhaus, also die Familie, die ein Einfamilienhaus bauen möchte, fallen auch da rein, natürlich, können es beantragen, aber es ist eher die kleinere Zielgruppe. Ja. Und ja, das ist das eigentlich, was ich sehe, ne? Also das Thema Förderung ist im Vergleich zu noch 4, 5 Jahren nicht mehr so im Fokus. Ja, da hat die Bundesregierung ja wirklich Förderung rausgehauen in Form von Zuschüssen oder sehr zinsgünstigen Krediten.
Ja, oder
Aber
Baukindergeld oder ähnliches, ne?
Baukindergeld, genau. Aber, und auch hier ist meine Prognose, da wird auch nicht so viel mehr bessere Förderung kommen, sondern die werden einfach verschiedene Förderungen, vor allen Dingen im Neubaubereich, zusammenstampfen. Ist meine Prognose, um das Ganze auch zu vereinfachen in der Antragstellung. Aber da werden jetzt keine großen Zuschüsse kommen, sondern die werden weiterhin auch mit Zinsvergünstigungen arbeiten. Und da wird es ein einheitliches Programm wahrscheinlich geben, einmal für den Bereich des Neubaus, einmal für den Bereich der Bestandsimmobilie, um das Ganze zu vereinfachen. Aber mit wirklich großen Förderungen in Zukunft zu rechnen, würde ich als Bauherr jetzt nicht.
Das ist auch so ein bisschen die Einschätzung, die ich auch habe. Und wenn ihr jetzt gerade, die hier zuschauen, vor dieser Entscheidung stehen, eine Förderung mitnehmen oder nicht, rechnet euch wirklich mal durch, was es auf der Bauseite oder auf der Kostenseite bedeutet, ja, wenn man auf den EH40 Standard upgraden muss. Und das sind halt teilweise, selbst wenn man auf Bodenplatte baut, ne, sind das 5, 6, 7.000 Euro für die Bodenplattendämmung, die für die Energieeinsparung im Haus jetzt nicht wirklich was bringt. Aber die Förderung natürlich auf der anderen Seite auch wieder ein Stück weit auffrisst. Ja? Also das sind so Sachen, spare ich es vielleicht lieber bei den Baukosten und habe dann die Förderung eben nicht. Das Haus ist ja dann trotzdem sehr energieeffizient, gerade wenn man es in der Fertigbauweise macht. Ja? Also schlecht bauen kann man da ja heute eh nicht mehr. Von dem her ist natürlich die Frage, ob dann dieses Siegel draufstehen muss. Und das würde ich mir wirklich aktuell wirklich gut durchrechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Die 300er Förderung sieht wieder ein bisschen anders aus, weil die lohnt sich halt meistens.
Also sehe ich genauso. Man muss immer, das sage ich auch den Kunden, die bei uns anfragen, immer, man muss sich ausrechnen, wie ist das Verhältnis, wenn ich jetzt neu bauen würde, aber nicht diese ganzen Förderbedingungen erfüllen muss, im Verhältnis zu, wenn ich ohne Bedingungen das Ganze umsetze. Und was die Banken speziell jetzt auch rausgeben, ist ja eine Energieeffizienzförderung. Das heißt, wenn ich einen Neubau erstelle, dann habe ich ja trotzdem ein Haus, was in der Energieeffizienzklasse A oder A+ in der Regel ist. Ja, ganz wenige rutschen vielleicht in Energieeffizienzklasse B. Und bei Energieeffizienzklasse A und A+ bekomme ich von den Banken aber auch noch mal einen Sondernachlass. Ja, der immer so um die 0,1, 0,2% sich bewegt. Und auch da vielleicht so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Die Banken, das ist jetzt vielleicht nicht nur ein Zukunftsthema, sondern ist schon aktuell ein Gegenwartsthema. Die Banken machen wirklich Abstufungen in der Energieeffizienzklasse. Es gibt Banken, speziell vielleicht irgendwelche kleinen Sparkassen oder so, die sagen, Immobilien mit einer ganz schlechten Energieeffizienz, die ganz hinten in der Energieeffizienzklasse im Energieausweis sind, die haben eine sehr schlechte Objektbewertung und die wollen teilweise diese Objekte auch gar nicht mehr in ihrem Portfolio haben. Und es gibt wiederum Banken, die geben Zinsaufschläge. Und es kann sein, dass bei einer Bank ein Fall um 0,3% schlechter ist, wenn ich A baue oder wenn ich in die Energieeffizienzklasse G oder H reinkomme. Ja. Also es
Aber
sind
das ist auch eine
teilweise
spannende Info.
Abwehrkonditionen. Ja, es sind Abwehrkonditionen, ne? Und wer neu baut, hat zumindest, das sehe ich auch immer in den Vergleichen, die ich rechne, der hat schon wirklich rein bankenseitig sehr gute Konditionen. Wenn man das jetzt noch kombiniert bekommt mit KfW oder mit irgendeiner Landesbankförderung, ist auch ein Thema. Ja, also immer schauen, was bietet die jeweilige Landesbank an Förderungen. Gibt es ja in Hessen, in Bayern, in Baden-Württemberg, gibt es ja auch spezielle Programme. Und da natürlich schauen, und wenn wir schon beim Thema Förderung auch sind, auch schauen, was macht denn die Region? Ja, was macht denn die Stadt? Weil da gibt es auch schon mal Zuschüsse für PV-Anlagen. Also da kann man sich auch mal informieren. Also aus meiner Sicht gibt es beim Thema Förderung drei Punkte. Das ist einmal das Thema KfW, das ist einmal das Thema Landesbanken, wo man sich informieren sollte, und das ist das regionale Thema. Also was macht die Kommune, was macht die Stadt, was gibt es da an Förderung?
Und an der Stelle muss man auch noch mal zwei Sachen dazu sagen, weil ich da auch wieder Fälle dazu hatte. Ihr müsst mit sehr viel längeren Bearbeitungszeiten rechnen,
Oh
gerade
ja.
bei diesen Landesbankförderungen. Ja. Und da ist dann wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Vertrag bei der Hausbaufirma schon unterschrieben habt, dann geht das natürlich alles zu Lasten von euch, ne, wenn es länger dauert, weil die Festpreisbindung bei der Hausbaufirma, die läuft ja ab dem Zeitpunkt, wo ihr unterschrieben habt. Und wenn dann die Bank aber noch 4 Monate, 5 Monate Bearbeitungszeit dafür hat, dann ist es natürlich was, was nachher dazu führen kann, dass ihr aus der Festpreisbindung fallt. Also wenn ihr mit solchen Förderungen rechnet, dann solltet ihr auch wieder im Vertrag mit der Hausbaufirma einen gewissen Puffer verhandeln. Ja? Würde jetzt hier, da muss man immer den Einzelfall dann betrachten. Und der zweite Fall, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen. Ich hatte jetzt neulich Bauherren, die wollten eigentlich, weil die doch einen relativ guten Eigenkapitalanteil hatten, wollten die den Rest eigentlich nur über KfW und Landesbank machen. Und da haben die keine Bank gefunden, die das mit denen machen will, ne?
Ja, das ist ein bekanntes Thema leider.
Ja, weil man nichts dran verdient, ne, am Ende letzten Endes.
Da muss man so ein bisschen den Hintergrund verstehen. Also erstmal vielleicht. Ich möchte das zweiteilen, möchte nochmal auch auf den Antragsweg eingehen. Da hast du nämlich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wenn wir Privatbank nehmen, Privatbank meine ich jetzt immer Volksbank, Sparkasse, Commerzbank, ING, kombiniert mit KfW, geht in der Regel schnell. Ja, kommt auf die Bearbeitungszeit der jeweiligen Banken an, also sprich, kann in 5 Tagen bearbeitet sein, kann in 3 Wochen bearbeitet sein, geht schnell. Sobald wir Landesbankförderung haben, Achtung, ihr müsst klären, wie lang ist die Bearbeitungszeit? Es kann teilweise Monate wirklich dauern. Ihr macht es in der Regel alleine. Das heißt, die Verbraucher machen es alleine, weil keine Privatbank, also die Privatbanken kombinieren mit KfW und reichen auch bei der KfW ein und beantragen das bei der KfW. Man kann ja nicht selber bei der KfW beantragen, aber bei den Landesbanken ist es anders. Da müsst ihr selber den Antrag stellen und den Antragsprozess durchlaufen. Und der dauert, weil es einfach auch teilweise Behörden sind, also die arbeiten teilweise wie Behörden, kann genauso lange dauern, manchmal wie eine Baugenehmigung. Ja. Und die kann ja auch schon mal Monate dauern. Je nach Fall, je nach Amt und so, ne? Genau, also das muss man schon sehr stark beachten, die Bearbeitungsdauer, dass man das Thema wirklich frühzeitig angeht und genau, und mit berücksichtigen. Genau, also wenn ich nur KfW-Mittel beantragen möchte bei einer Bank, weil ich den Rest über eine Landesbank abgewickelt bekomme, muss man verstehen, wie arbeiten die Banken. Die Banken wollen am liebsten ihr eigenes Geld verkaufen, weil damit verdienen die Geld. Wenn die Banken aber nur den Antrag der KfW weiterleiten, schwierig, weil die verdienen auch an dem KfW-Anteil, also die bekommen von der KfW auch was dafür überwiesen. Aber man muss überlegen, die Bank, wo man das beantragt, die schreibt es sozusagen in ihre Bücher und gehen sozusagen ins Risiko, verdienen aber nicht so viel daran. So, und das kann man eigentlich nur abwickeln über eine Sparkasse oder über eine Volksbank, dass man da persönlich irgendwie vorstellig wird oder auch vielleicht über einen Vermittler geht, ja, der auch einiges an Geschäftsvolumen schreibt, damit man da auch einen guten Stand hat, dann bekommt man das in der Regel auch mit einer guten Bonität, bekommt man das hin. Also wir machen, bei uns heißt das, im Fachjargon heißt das KfW Standalone. Das heißt, dass wir das nur alleine beantragen. Also wir haben schon viele Fälle gehabt, die wir auch dementsprechend umgesetzt haben. Jetzt kann ich nicht für jeden Fall garantieren. Es kommt immer auf den Einzelfall an, natürlich. Aber es funktioniert. Aber es kann auch sein, dass ein Einzelfall so kurios dargestellt ist von der Umsetzung her, dass die Bank sagt, machen wir nicht. Ja, aber am Ende des Tages entscheidet die Bank. Ja, also, dass die Kunden da nichts gefunden haben, muss man sich, ich sage immer, muss man sich anschauen.
Okay, dann vielleicht mal, damit man das Ganze so ein bisschen mehr greifen kann, vielleicht mal ein Finanzierungsbeispiel. Na, da hast du, glaube ich, was Kleines vorbereitet, wie da so die monatliche Rate aussieht, wie das aussieht, wie viel Eigenkapital man einbringt.
Ja.
Hast du da was mitgebracht?
Ja, habe ich. Also, wir haben heute den 22. Januar. Die Zahlen habe ich jetzt gestern am 21. Januar gerechnet. Das muss man immer so ein bisschen vorschieben, weil wenn das Video jetzt in ein, zwei Wochen veröffentlicht wird, kann es einfach sein, dass die Konditionen sich wieder verändert haben. Deswegen ist es nicht
Wir
als
nehmen es als
100%.
Momentaufnahme.
Genau, als Momentaufnahme, aber die Richtung stimmt. Ja, wir haben ein Beispiel uns rausgepickt, habe ich mich jetzt an dem Beispiel orientiert, was du mir vorher geschickt hast. Wir haben 750.000 Gesamtvolumen. Die Bauherren bringen 150.000 Euro Eigenkapital mit. Das heißt, wir haben eine 80-prozentige Beleihung. Da sind wir wieder in diesem Sweet Spot. 80-prozentige Beleihung. Wir haben aktuellen Zins, der liegt bei 3,48. Bei 2% Tilgung haben wir eine Monatsrate, wenn wir da 600.000 finanzieren, also 750.000 minus 150.000 Eigenkapital, 600.000 zu finanzieren, haben wir eine monatliche Rate von 2.740 Euro. Das Ganze ist ohne Förderkredite gerechnet. Dadurch kann man jetzt noch mal ein bisschen mehr Spielraum bekommen, wenn man 100 oder 150.000 noch mal über eine KfW beispielsweise aufnimmt, dann haben wir noch mal einen etwas niedrigeren Zinssatz bei dem KfW-Anteil. Das wird wahrscheinlich die Rate noch mal ein bisschen schmälern, aber wir liegen so bei 2.500 bis 2.750 Euro an Monatsrate. Und jetzt, und das habe ich auch noch mal als zweites Beispiel gerechnet, die 60% Finanzierung. 60% Finanzierung heißt, die Kunden bringen 40% Eigenkapitalanteil mit. Das ist so auch der Best Case in der Regel für Banken. Wer noch mehr Eigenkapital mitbringt, kann bei der einen oder anderen Bank noch mal einen ganz kleinen Schnaps Zinsersparnis mitnehmen, aber in der Regel 60% Beleihung das Beste. Und da haben wir statt eine 3,48 bei der 80-prozentigen Beleihung eine 3,38. Ja, also der Sprung ist nicht so groß, wenn ich weitaus mehr Eigenkapital mitbringe. Und dann haben wir eine monatliche Rate, wenn ich auf das Gesamtvorhaben schaue, weil ich natürlich auch wieder 150.000 Eigenkapital noch mehr mitbringe, also insgesamt 300.000, dann haben wir eine monatliche Rate von 2.018 Euro. 2.008, also rund 2.000 Euro kann man sagen, aber kommen natürlich auch dadurch zustande, dass ich weitaus mehr Eigenkapital mitbringe
Und die Summe,
und
die finanziert wird, einfach deutlich niedriger ist dann.
genau. Und ja, das sind so die aktuellen Zahlen. Und vielleicht noch eine viel spannendere Frage: Was muss man denn verdienen aktuell, um überhaupt sowas stemmen zu können? Und da gibt's die Frage, kann man zweiteilig beantworten. Einmal aus Sicht der Bank und einmal aus Sicht des Verbrauchers. Wenn wir das Ganze aus Sicht der Bank betrachten, bei einer Monatsrate von 2.740 Euro, dann gibt es Banken, die sagen, mit 6.000 Euro netto im Monat würden wir das Ganze zuvor haben durchwinken. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass man auch einen guten Eigenkapitalanteil mitbringt, wie in dem Fall jetzt zum Beispiel 150.000 Euro, weil je weniger Eigenkapital ich mitbringe grundsätzlich, dann sieht der Fall vielleicht im Vergleichsrechner erstmal darstellbar aus, aber die Banken werden kritischer, weil auch durch die gestiegenen Baukosten der letzten Jahre und im Verhältnis auch zu den gestiegenen Zinsen sind die Banken vorsichtiger geworden. Das heißt, die wollen auch einen gewissen Kapitalpuffer im Hintergrund des Kunden sehen. Das heißt, wenn der Kunde komplett auf Null runterfährt, dann muss man schon den Fall sehr, sehr gut aufbereiten für die Bank, dass die Bank nachher sagt, alles klar, wenn es jetzt hier zu Mehrkosten oder Nachfinanzierung kommt, das kann der Kunde auch auffangen. Wir haben schon Fälle gesehen, die haben wir bei der Bank eingereicht und die Bank sagt uns, ja, aber hat der Kunde denn vielleicht noch mehr Eigenkapital? Was ist denn, wenn der doch mehr braucht? Thema Nachfinanzierung sieht bei dem Einkommen eher schwierig aus. Und die begleiten dann solche Fälle nicht. Heißt nicht, dass so ein Fall nicht umsetzbar ist. Aber wir wollen ja auch für den Kunden immer so den Best Case haben und nicht, dass der irgendwie nachher die letzten zwei Banken nur zur Auswahl hat und die sind dann aber von den Konditionen so schlecht. Also da achten die Banken mittlerweile auch drauf. Das sieht dann immer in dem Vergleichsrechner immer ganz toll aus. Ich habe auch schon jetzt vor allen Dingen kurioserweise in den letzten 3 Wochen hatten wir, ich glaube, 2 oder 3 Fälle dabei. Da haben die Kunden schon Bauverträge unterschrieben gehabt und hatten so ein hohes Finanzierungsvolumen. Und wir gucken uns ja die Fälle an. Wir sehen ja anhand von 3, 4 Merkmalen relativ schnell, ob das darstellbar ist oder nicht. Oder ob das eher schwierig ist. Und dann guckt man sich die Fälle an und dann denkt man sich so, okay, wer hat denen denn gesagt, dass sie die Bauverträge schon unterschreiben sollen und schon den Schritt 3 vor Schritt 1 machen? Ja. Achtung, immer erst der Weg zur Bank, der Weg zum Finanzierungsberater und das Ganze wirklich konservativ aufsetzen lassen. Ansonsten steht ihr nachher mit dem Rücken zur Wand. Ja.
Weil man ja schon auch wirklich immer damit rechnen muss, dass irgendwo noch mal was teurer wird. Ja,
Ja.
da kommen wir später dann auch noch mal dazu, wie man dann, ne, bezüglich Baukosten etc. vielleicht sich da ein bisschen besser aufstellen kann. Das war Teil 1 meines Interviews mit Jörg, wo es jetzt mehr um so Zinsentwicklung, Förderungen ging. Ich hoffe, das hat euch schon geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jörg hilft da sicherlich auch immer gerne weiter. Er ist ja auch auf YouTube sehr aktiv. Und im nächsten Teil geht es dann mehr um, wie geht man an so eine Finanzierung ran, wie macht man das gerade mit den Baukosten, mit den Baunebenkosten, wie gehen da die Banken um. Also da kommt auch nochmal ein richtig spannender Part, wenn ihr jetzt in der Finanzierungsplanung oder Baukostenplanung für euer Projekt seid, dann wird euch diese Episode helfen, wird in den nächsten 2 Wochen bei uns hier auf dem Kanal dann erscheinen und ich sage bis nächstes Mal.